Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Diese Form der Selbstdarstellung ist, kann man überall nachweisen. Jeder Mensch macht das zu einem gewissen Grade. Aber es gibt inzwischen eine große Verlockung, sich besonders stark moralisch selber darzustellen. Ja, Absichten zu erkennen ist immer schwierig. Also wenn jemand eine Handlung ausführt, weiß ich nie, hat er das jetzt nur vorgetäuscht, um etwas zu erreichen, oder ist es aufrichtig? Weil wir können nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen. Das heißt, wir müssen es immer erschließen. Die Polarisierungsunternehmer am linken und rechten Rand, die spielen so ein Empörungspingpong gegeneinander. Und dann denkt man, wenn man so reinschaut in die sozialen Medien, ist ja unglaublich, wie schlimm es dort ist. Es gab eine Studie, wo man zeigen konnte, dass, ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, so irgendwas zwischen 3% und 6% aller User sind für 30% dieses Hate Speech oder Hate Content oder toxischen Content, nennen die das, verantwortlich. Alle Emotionen, die es gibt, die wir haben, und auch alle Neigungen, die wir haben, sind potenziell auch Emotionen, die irgendwas mit Politik und Gesellschaft zu tun haben.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute ist bei mir zu Gast Philipp Hübel. Er ist Philosoph und Autor, forscht bei der Rationalitätstheorie, der Sprachphilosophie, der Moralpsychologie und Wissenschaftstheorie. Er war von 2012 bis 2018 Juniorprofessor an der Universität in Stuttgart. Zuvor hatte er in Aachen und an der Humboldt-Universität in Berlin gelehrt und war auch Research Fellow am Weizenbaum-Institut in Berlin und zuletzt Gastprofessor an der Universität der Künste. Hallo und herzlich willkommen, Philipp Hübel.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und heute Zeit für uns haben. Sie sind viel gereist, haben in Europa, aber auch Übersee studiert. Sie waren in Oxford, haben sich tief mit vielen hohen philosophischen Fragen beschäftigt. Aber ganz zuletzt haben Sie einen Preis erhalten, und zwar den Preis für philosophische Essayistik, also den Tractatus-Preis 2024 für Ihr Buch Moralspektakel. Worum geht's in dem Buch?
Moral, da geht's ja eigentlich um Werte und Normen, was wir gut finden und was wir tun sollen, um eine gerechte Gesellschaft zu erschaffen. Aber mit Moral kann man sich natürlich auch selber darstellen. Indem ich ein moralisches Urteil fälle, sage ich auch etwas über mich. Zum Beispiel, wenn ich sage, wir müssen mehr für Klimaschutz tun, sage ich, mir liegt der Klimaschutz am Herzen. Ich sage etwas über mich selber aus. Und diese Form der Selbstdarstellung ist, kann man überall nachweisen. Jeder Mensch macht das zu einem gewissen Grade, aber es gibt inzwischen eine große Verlockung, sich besonders stark moralisch selber darzustellen, ohne dass auf der Seite des tatsächlichen Urteils oder des tatsächlichen Inhalts überhaupt noch was zu finden ist. Und wenn man Moral als Show verwendet und sich einfach nur noch selbst darstellt mit Aufregung, mit den richtigen Hashtags, den richtigen Emojis, den richtigen Themen oder Schlagwörtern auf der Webseite, dann liegt sehr oft ein Moralspektakel vor. Also eine Inszenierung der Moral, um dann irgendwelche Vorteile davon zu bekommen.
Sie haben jetzt schon Hashtags und Ähnliches gesagt. Also soziale Medien spielen bei der Selbstinszenierung eine große Rolle.
Genau, das ist die These. Menschen haben sich immer schon moralisch dargestellt. Wir wollten immer schon in der Gruppe Anerkennung haben, für Partner attraktiv sein. Das kann man auch bei sogenannten Small-Scale Societies, bei Jäger- und Sammlerkulturen nachweisen, die am ehesten noch so leben wie unsere Vorfahren. Aber natürlich durch die sozialen, digitalen Medien können wir uns der ganzen Welt mitteilen. Wir werden aber auch von der ganzen Welt potenziell beurteilt. Und dann ist die Verlockung sehr groß, vor allen Dingen mit Sprache uns moralisch darzustellen. Sprachsignale sind billige Signale, wie man sagt. Es geht einfach sehr einfach, von sich selber zu sagen, ich bin für das oder gegen das. Oder die richtigen Symbole im Social-Media-Profil zu verwenden oder die richtigen Sätze zu setzen oder die richtigen Diskussionen zu starten auf LinkedIn oder Facebook oder Twitter, X, Instagram, TikTok, je nachdem, wo man sich da herumtreibt.
Wenn man jetzt aber sagen würde, dass das auch vielleicht eine Zuschreibung für andere möglich machen soll, also eine Gruppenbildung, dass man sich in dieser Welt, wo so viel möglich ist, einfach mit jemandem identifiziert oder sagt, ja, das gefällt mir, wofür der einsteht oder so. Wo ist denn dann für Sie der Unterschied zwischen, das ist nur inszeniert oder wirklich ein Wert, wo jemand für was einsteht und sagt, das ist gut, dass sich da eine ganze Gruppe dahinter versammelt?
Ja, das ist die Preisfrage. Es gibt immer diese zwei Dimensionen. Es gibt immer die eine Dimension ist, man könnte sagen, die X-Achse. Da geht's darum, was tut man wirklich in der Welt, um die Welt zum Beispiel besser zu machen im Aktivismus oder um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Und die zweite Achse ist die Achse der Kommunikation, die Y-Achse. Wie stark teilt man das anderen mit? Und moralische Selbstdarstellung in diesem neutralen Sinne ist auch ein Mittel erstmal, um sich Gruppen zuzuordnen und die richtigen Gruppensignale zu senden. Und die moralischen Gruppen suchen wir uns heute selber aus. Wir werden nicht mehr in eine Religion oder in eine Wertegemeinschaft hineingeboren, sondern wir können, je nachdem, wo wir uns moralisch positionieren, uns immer kleineren moralischen Milieus zuordnen. Und da ist erstmal auch wichtig, die richtigen Signale zu senden. Aber oft steckt auch was dahinter. Also es gibt Leute, die zum Beispiel sehr viel Geld spenden für gute Zwecke, aber auch wollen, dass sie dafür gesehen werden. Also 80% aller Spender auf einer großen Webseite spenden mit Klarnamen. Das heißt, sie wollen schon auch als Spender gesehen werden. Sie machen halt beides. Der Extremfall wäre vielleicht jemand, der anonym spendet, ne? Der möchte jetzt dafür keine weitere Anerkennung, sondern einfach nur was Gutes tun. Aber wir alle sind natürlich verlockt, auch wenn wir etwas Gutes tun, was weiß ich, die WG-Küche mal aufräumen oder den Kindergeburtstag organisieren, dann wollen wir schon, dass die Partner oder die Freunde oder wer auch immer das merkt und dass wir dafür Anerkennung bekommen, dass wir uns da eingesetzt haben.
Jetzt ist es ja oftmals schwierig zu erkennen, was es jetzt war oder was es erfunden und in der Inszenierung. Sie geben da ja ganz konkret irgendwie 8 Punkte und auch Tipps, um was zu erkennen. Können Sie die mit uns so ein bisschen grob teilen, damit wir einfach ein bisschen Ihr Denken verstehen können, Herr Hübel?
Ja, Absichten zu erkennen ist immer schwierig. Also wenn jemand eine Handlung ausführt, weiß ich nie, hat er das jetzt nur vorgetäuscht, um etwas zu erreichen oder ist es aufrichtig? Weil wir können nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen. Das heißt, wir müssen es immer erschließen. Deshalb ist ja zum Beispiel vor Gericht es ist so schwer, manchmal den Tathergang zu rekonstruieren und vor allen Dingen den subjektiven Tatbestand festzustellen, weil wir einfach nur anhand von Handlungen die Absichten erkennen können, die Menschen wirklich haben. Ja, und wenn wir sie fragen, können sie uns anlügen. Das heißt, es ist schwer, daran zu kommen. Ich glaube aber trotzdem, es gibt typische Indikatoren. Also ein Indikator ist, wenn man normalerweise regen wir uns über Missstände auf und die Empörung ist umso größer, je schlimmer der Missstand ist. Also wenn jetzt jemand besonders grausam behandelt wurde, sagen wir mal als Kriegsgefangener, ja, dann regen wir uns darüber zurecht auf. Aufregung, Empörung ist moralischer Zorn. Damit da spüren wir sozusagen das Unrecht am eigenen Körper, aber wir kommunizieren auch anderen, dass wir das falsch finden. Und wenn wir jetzt aber so Fälle haben, wo winzige Normverletzungen, also jemand hat irgendein falsches Wort aus Versehen verwendet, weil er nicht genau wusste, dass man das nicht sagen darf, verwendet. Ja, also jemand verwendet dieses eine Wort und wir regen uns jetzt wahnsinnig darüber auf. Zum Beispiel David Cumberbatch hat Colored Actors irgendwann mal in einem Interview gesagt, statt Actors of Color. Actors of Color ist sozusagen der politisch korrekte, moderne Ausdruck. Colored Actors ist etwas veraltet, wird manchmal als diskriminierend empfunden. Es war aber nicht böse gemeint. Er wollte auch was Gutes sagen, aber er hat sich einfach im Eifer des Gefechts vertan. Eine Riesenaufregung. Ich würde sagen, das ist so ein typisches Merkmal für ein Moralspektakel. Da geht es dann wirklich nicht darum, wir machen die Welt besser, wenn wir jetzt David Cumberbatch sagen, er soll bitte mal andere Ausdrücke verwenden, sondern man möchte über die Empörung zeigen, dass man sich aufregt. Und indem man sich aufregt, zeigt man ja, Amir, ich bin besonders sensibel zum Beispiel für Diskriminierung, Ungleichheit, Ungerechtigkeit und ich kann die Empörung verwenden für diese Selbstdarstellung. Das ist ein Hauptgrund, warum Empörung eine so starke Emotion in sozialen Medien ist, weil man auch immer noch den anderen zeigen will, ah, schaut mal, ich bin auf der richtigen Seite oder ich bin besonders empfindsam oder besonders sensibilisiert für bestimmte Normverletzungen, für bestimmtes Fehlverhalten.
Manchmal ist diese Sensibilisierung aber ganz schlecht auch für denjenigen, auf den man sich stürzt. Und da scheint dann die Masse gar nicht so sensibel zu sein, was das für Konsequenzen gegebenenfalls für den Einzelnen beruflicher oder persönlicher Art hat.
Genau. Und das hat leider den unglücklichen Ausdruck Cancel Culture bekommen in den letzten Jahren in Deutschland. Ich glaube, es ist ein etwas anderes Cancel Culture. Das klingt immer so, als ob das Phänomene sind, wo jemand wirklich den Job verliert, gecancelt wird oder nicht auftreten darf. Das gab es vereinzelt in Deutschland auch, vor allem in der Kulturbranche. Der typische Fall ist aber eher eine Einschüchterungskultur. Das ist eigentlich, was dahinter steht. Also, dass Leute, die etwas Abweichendes sagen, vielleicht eine etwas abweichende Sprache haben, dass die, dass man für die Anreizstruktur erhöht, sich zu äußern. Also, indem man damit droht, mit dem Shitstorm, wie es im Volksmund heißt, also den medialen Feuersturm, in dem es solche Effekte gibt, überlegt sich jeder sofort, sollte ich mich zu einem umstrittenen Thema äußern? Wenn ich es tue, kommen vielleicht da die Angriffe. Nicht jeder hält das gerne aus. Jeden, auch die robusten Charaktere, nimmt das irgendwie mit. Das ist einfach in uns angelegt. Wir wollen nicht von Hunderten von Menschen beschimpft unflätlich kritisiert werden. Und deshalb gibt es diesen Effekt. Und interessanterweise passiert das besonders im progressiven Milieu, also unter Leuten, die sehr gebildet sind, oft akademisch gebildet sind, die sich gut auskennen. Und die sind da oft sehr anfällig für so ein Herdenverhalten. Irgendjemand, auch bei Politikern sieht man es manchmal, ist dann angeschossen, hat irgendeinen Fehler gemacht, dann versucht man noch mehr Fehler zu finden, um dann jemanden zur Strecke zu bringen. Und das ist eigentlich ein Verhalten, ja, von dem man geglaubt hat, dass es aus der Zivilisation verbannt wurde. Ja, so ein Mobverhalten oder Massenverhalten. Aber das scheint irgendwie doch in uns drin zu sein, dass wir irgendwie dann dabei sein wollen. Das zeigen auch Studien, Leute, die sich spät einmischen in so einen Feuersturm, die sind oft, die wollen ihre Vorgänger noch übertreffen, die sind oft viel wilder, viel emotionaler, viel härter in ihrem Urteil, viel weniger inhaltsgetrieben und interessanterweise auch häufiger mit Klarnamen unterwegs. Das heißt, sie wollen gesehen werden als jemand, der sich aufregt. Es sind nicht die anonymen Trolle, die sozusagen im Schutz der Anonymität da etwas posten, sondern es sind die, die gesehen werden wollen. Ich rege mich darüber auf. Das ist was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Und jeder, der diese Person auch nur verteidigt, gehört dann sozusagen auch schon zu der Gruppe derjenigen, über die man sich aufregen sollte.
Inzwischen hat es ja auch fast schon so eine Art vielleicht neuen Zuckerguss bekommen. Was halten Sie denn von diesen Gesprächen, die anfangen mit, man wird doch wohl mal sagen dürfen?
Ja, das wurde oft als Signatur des rechten Denkens gesehen. Das haben wahrscheinlich auch eher Leute rechts der Mitte gesagt im konservativen Milieu, weil sie natürlich gemerkt haben, dass bestimmte Sprachcodes eher im progressiven Milieu, ich nenne das die kreative Klasse, also in der Akademie, Kultur, Medien, innovative Unternehmen, dort weiß man, ist so gut kulturell vernetzt und weiß, wie man sich auszudrücken hat, was sind die besten Ausdrücke, wie drückt man sich nuanciert aus. Es ist aber auch ein Vokabular, der sogenannten inklusiven Sprache, das oft sehr exklusiv ist, es ist schwer zu lernen, es ist ein Habitus, der sich auch ändert, den man beherrschen muss. Und das haben, glaube ich, viele Leute, die nicht im akademischen Milieu sind oder wie gesagt auch etwas konservativere Ansichten haben, als unangenehm empfunden. Deshalb sagen sie sowas wie, das wird man noch sagen dürfen. Ich glaube aber häufiger noch ist der Satz, das würde ich so nicht laut sagen oder so nicht öffentlich sagen, weil man sehr stark inzwischen unterscheidet zwischen der öffentlichen Persona, die man hat, und der privaten. Und man weiß einfach, alles, was man öffentlich sagt, kann missverstanden werden, aber es kann halt vor allem strategisch missverstanden werden. Also egal, wie gut man es formuliert, irgendwer wird es schon umdrehen können, verkürzen, zuspitzen, um es dann zu verwenden. Und dadurch, glaube ich, nehmen am öffentlichen Diskurs nur, also eher Leute da Teil, die sehr robust sind oder denen es vollkommen egal ist oder die eher die Außen, ganz starken Außenposten besetzen, weil die sind klar erkennbar und die haben auch klare Feindbilder. Rechts- und Linksaktivisten im extremen Spektrum, die sind ganz laut. Aber sagen wir mal, die differenzierte Mitte, Leute, die vielleicht ausgewogen, ausführlich mal über ein Thema diskutieren wollen, die machen das sicherlich nicht oder eher nicht auf den sozialen Medien, weil es sich nicht lohnt. Sie machen eine Abwägung, dass die Kosten zu hoch sind.
Jetzt haben Sie selber auch gesagt, mit diesen Beobachtungen und andere haben das auch über Sie gesagt, kann man natürlich auch schauen, an welchen Stellen unsere Demokratie aber genau durch diese Art der Diskursführung auch bedroht ist.
Ja, also man kann ja sowas sagen wie, es gibt den vorpolitischen Raum, also alles, was nicht im Parlament diskutiert wird, wird trotzdem in der Öffentlichkeit diskutiert. Früher war die Öffentlichkeit, bestand aus Cafés und Stammtischen, aus Fernsehsendungen und anderen Foren. Heute kommen noch die sozialen digitalen Medien dazu. Da diskutieren wir sehr viele politisch-gesellschaftliche Fragen. Und natürlich idealtypisch wäre eine freie, wohlwollende, auf Argumenten basierende Diskussion. Der zwanglose Zwang des besseren Arguments, wie Habermas sagen würde. Und jetzt kann man sich fragen, wie stark weichen wir tatsächlich davon ab? Und wir weichen natürlich sehr, sehr stark davon ab. Also es geht oft eher, wie gesagt, um sowas wie Gruppenbildung, Tribalismus, Stammesdenken, obwohl wir sehr individualistisch sind in unserer Kultur, haben wir dieses Stammesdenken nicht abgelegt. Wir wollen uns Gruppen zuordnen. Wir tendieren auch dazu, die vermeintlichen Gegengruppen falsch einzuschätzen, sie als schlimmer darzustellen, unmenschlicher darzustellen, als sie wirklich sind. Wir glauben auch, dass unsere eigene Gruppe viel homogener ist, als sie wirklich ist. Wir machen ziemlich viele Einschätzungsfehler, das kann man nachweisen. Also Biases nennt man die im Englischen. Urteilsverzerrung, das ist eigentlich das, was die Forschung gezeigt hat, haben wir dauernd. Es ist unglaublich schwer, ein klares Bild der Welt zu generieren aus wenigen Daten. Da sind wir nicht so gut drin als Menschen. Und die Architektur der sozialen Medien befördert bestimmte Prozesse. Zum Beispiel sowas wie Polarisierung. Die öffentliche Diskussion ist viel polarisierter als die eigentliche Gesellschaft. Die eigentliche Gesellschaft, zeigen große Studien, ist nicht besonders polarisiert. Die meisten Menschen ordnen sich der politischen Mitte zu, haben auch großes Vertrauen in Institutionen. Aber die Polarisierungsunternehmer am linken und rechten Rand, die spielen so ein Empörungspingpong gegeneinander. Und dann denkt man, wenn man so reinschaut in die sozialen Medien, ist ja unglaublich, wie schlimm es dort ist. Es gab eine Studie, wo man zeigen konnte, dass, ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, so irgendwas zwischen 3% und 6% aller User sind für 30% dieses Hate Speech oder Hate Content oder toxischen Content, nennen die das, verantwortlich. Also Beleidigungen, üble Nachrede und so weiter. Also Mensch, mit dem man eigentlich nicht diskutieren will, aber das ist eine kleine Gruppe, die für sehr, sehr viel Unfrieden sorgt und sehr viel von diesem öffentlichen Diskussionsraum eigentlich zerstört dadurch.
Das Philosophikum Lech, das hat ja auch Michael Köhlmeier mitgegründet, und er hat eben auch gesagt in seiner Begründung oder in dieser Jurybegründung, warum sie den Preis gekriegt haben, dass sie hier gesellschaftlich relevanten Diskurs für uns alle nochmal abbildbar gemacht haben, und das ist jetzt total gut deutlich geworden. Dankeschön, Herr Hübel. Jetzt haben wir auch eben schon mal gehört, Habermas haben Sie genannt und Sie uns so alle so ein bisschen mit Ihrer Art und Weise Ideen oder Themen, Probleme, Herausforderungen anzugehen, mitgenommen. Wenn man jetzt in Ihren akademischen Werdegang guckt, wer würden Sie denn sagen, hat Sie als Denker immer fasziniert und geprägt? Wer war denn so jemand vielleicht in der Schule irgendwo, wo Sie gesagt haben, als ich den Philosophen gelesen habe, da ist es mit mir durchgegangen?
Also ich hatte einige Freunde, die so intellektuell frühreif waren. Ich selber war das aber nicht. Aber die haben mich sehr stark angestiftet und die haben schon früh Bücher gelesen, die schwierig waren, die unverständlich waren, aber irgendwie auch faszinierend, weil sie so unverständlich waren. Und dann gab es ab der 11. Klasse bei uns in der Schule Philosophieunterricht. Unser Philosophielehrer Bernhard Taurek, später auch Professor geworden, hatte einen Lehrauftrag, der war schon damals, glaube ich, Gastprofessor oder habilitiert zumindest, hatte einen Lehrauftrag an der Schule. Und der hat uns auch maßlos überfordert mit den Texten, die wir gelesen haben. Schwierigste Texte, die man auch im Studium schwer verstehen kann, von Heidegger, Die Technik und die Kehre zum Beispiel, ist ein obskurer Text, den man auch mit großer Heidegger-Kenntnis nur schwer zusammenbasteln kann. Der hat Tarskys Wahrheitsbegriff gelesen, extrem formal, kann man eigentlich nur mit höherer Mathematik verstehen. Aber trotzdem hat es uns das fasziniert und die Überforderung hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich dazu mehr wissen wollte. Und im Studium gab es zwei Denker, die mich beeinflusst haben, die jetzt nicht direkt meine Lehrer waren natürlich, sondern mich beeinflusst haben. Einmal Wittgenstein. Ich glaube nicht, dass Wittgenstein besonders viele wahre Dinge gesagt hat. Ich bin kein Wittgensteinianer. Ich glaube nicht, dass seine Theorien oder seine Überlegungen jetzt so überzeugend sind. Aber er hat einen Stil zu schreiben, vor allem in den sogenannten philosophischen Untersuchungen, wo er so Gedanken, das ist wie so ein Tagebuch, wo er so Gedanken und Überlegungen aufschreibt, die nicht so richtig geordnet sind. Und bin ich nicht durchgestiegen, aber ich war sozusagen in diesem bestimmten Zustand der Verwirrung. Aber es hat mich angestiftet, über diese ganzen Dinge sehr viel nachzudenken. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Deshalb würde ich das auch immer empfehlen, für eigentlich schon Schülerinnen und Schüler und Studenten, das mal zu lesen. Vielleicht auch mal ein bisschen Distanz, nicht unbedingt zu glauben, dass das jetzt alles stimmt, was da steht, oder auf die richtige Weise ist, darüber nachzudenken, aber es stiftet einen an. Und dann war besonders einflussreich für mich Chomsky. Chomsky ist Linguist, aber der hat schon in den 50er Jahren nachweisen können, rein formal, dass die natürliche Sprache, die wir sprechen, einen Bauplan hat, der allen Sprachen zugrunde liegt und der angeboren sein muss. Und das hielt ich auch für unglaublich, als ich das erste Mal gehört habe, aber das hat mich da auch dazu gebracht, mich vor allen Dingen mit Sprachphilosophie, auch mit Linguistik und den Grundlagen eigentlich des Sprachverstehens oder überhaupt der Sprachbegabung des Menschen zu beschäftigen.
Vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückkommen, weil ja auch ein Thema, zu dem Sie sich geäußert haben und was auch stark polarisiert nach wie vor Gendern ist und auch würde mich und die Zuhörer sicher auch nochmal interessieren, was Ihr Ansatz dazu ist, inwiefern Sprache unser Verständnis von Welt formt oder nicht. Aber bevor das, weil ich fand diesen Ausdruck jetzt gerade, der hat mich so erfreut. Was ist intellektuell frühreif, Herr Hübel?
Ja, das waren einfach Leute, meine Mitschülerinnen und Mitschüler, die ich hatte, die sehr früh dann schon in so der 6., 7. Klasse schwierige Bücher gelesen haben, Weltliteratur teilweise oder sich mit, also einer meiner besten Freunde aus der Schulzeit hat Quine gelesen, das ist jetzt schon sehr, also ist ein amerikanischer Philosoph, der sehr prägend war für eigentlich alle amerikanischen Philosophen bis heute. Der hat sein wichtiges Buch ist in den 50er Jahren erschienen, aber es ist eigentlich sehr ungewöhnlich, als Schüler den nun gerade zu lesen. Und es ist auch, obwohl er sehr klar schreibt, keine leichte Kost und nicht einfach so zu verstehen. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen angestiftet, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und bei mir ging das ein bisschen später los. Ich habe mich auch dafür interessiert, ich habe auch viel gelesen, aber ich habe nicht so einen ganz starken inneren Drang gehabt, wie diese 2, 3 Mitschüler, die ich hatte, von vornherein sozusagen sich so herauszufordern mit solchen Büchern.
Aufgewachsen sind Sie schon im Akademikerhaushalt, kann man sagen. Ihr Vater auch Professor, die Mutter Ärztin, glaube ich, wenn es richtig ist. Und Bücher waren bei Ihnen auch immer verfügbar zu Hause oder so eine gewisse Diskussionskultur auch.
Kann man beides sagen, ja, genau. Also extrem viele Bücher sind zu Hause. Eigentlich überall, wo man hinguckt, findet man Bücher bei uns zu Hause. Und ich habe auch sehr viel gelesen. Ich habe zum Beispiel sehr viel Karl May gelesen, als ich jung war, mich das sehr fasziniert hat. Aber wie gesagt, die Weltliteratur und die Philosophie habe ich ein bisschen später entdeckt. Aber wir haben auch viel diskutiert, muss man sagen.
Also da war
wir
immer
diskutieren bis heute sehr viel.
Ist viel Zeit und Platz auch dafür.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja, Sie haben 2 Brüder.
Genau, die diskutieren auch sehr gerne.
Ja.
Mein mittlerer Bruder ist in der Modebranche und der jüngste ist Neurologe hier in München, Oberarzt für Neurologie. Und die lesen auch mal meine Bücher Korrektur, haben immer gute Anmerkungen. Das sind Dinge, die ihnen nicht gefallen oder die unklar sind. Das macht auf jeden Fall Spaß.
Also Sie haben ein gutes Verhältnis untereinander, wenn die Ihre Bücher lesen und Sie die auch kritisieren dürfen.
Zum Glück muss ich nicht die Papers meines jüngsten Bruders lesen, weil ich die wahrscheinlich gar nicht verstehen würde.
Aber sonst so 3 Jungs zu Hause, Pubertät, das bestimmt auch sonst noch lernt man was fürs Leben untereinander. Wenn Sie der Älteste waren, haben Sie den Ton gesetzt zu Hause?
Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, dass meine beiden Brüder sich auch stark versucht haben, ihren eigenen Weg zu finden. Und wahrscheinlich orientiert man sich immer so ein bisschen an den älteren Brüdern, aber so richtig bewusst gemerkt habe ich das eigentlich nicht. Müsste ich jetzt meine beiden Brüder fragen, ob das passiert ist.
Mhm. Aber auch mal so raufen, miteinander körperlich werden oder sind Sie rein im geistigen Diskurs
gewesen? Nee, also ich bin ja noch aufgewachsen in einer Zeit, wo das ganz normal war, bis ungefähr, ich würde sagen, 10, 12, dass man sich körperlich auseinandergesetzt hat. Also wir haben uns ganz oft auf dem Schulhof, also mit Mitschülern haben wir uns geprügelt, kann man sagen. Es gab bestimmte Regeln, man hat zum Beispiel jetzt nicht ins Gesicht geschlagen, aber viele Sachen waren schon erlaubt und einige Male musste man dann auch auf der Bank sitzen, da bei der Direktorin. Meistens saßen dann mehrere auf der Bank von mehreren Klassen, man hat sich dann auch irgendwie wieder vertragen. Es war hatte auch vielleicht so ein ganz bisschen was Spielerisches, aber das war noch nicht so verpönt wie heute, dass man Konflikte auch körperlich löst oder zumindest das als Eskalationsstufe mit einrechnet. Als ich aufs Gymnasium gekommen bin, war das dann absolut verpönt. Auf meinem Gymnasium gab es das überhaupt nicht mehr. Ich kenne Geschichten von Freunden, wo das dann noch lange bis in die späte Pubertät üblich war, dass man sich geprügelt hat. Das war absolut verpönt. Das gab es überhaupt nicht mehr, dass man Konflikte körperlich gelöst hat. Und dann wurde es wichtiger, die mit Sprache zu lösen vielleicht und besonders schlagfertig zu sein, war eher wichtig, also schlagfertig im metaphorischen Sinne war wichtiger als im buchstäblichen Sinne schlagfertig zu sein.
Und das konnten Sie gut einüben an der Schule. Auf was für eine Art Gymnasium sind Sie gegangen, Herr Hübel?
Ein altsprachliches Gymnasium in Hannover. ich war erst auf einer anderen Schule und da war ich unterfordert und die war auch schlecht organisiert. Und dann haben meine Eltern noch einen Wechsel vollzogen. Da musste ich so Latein nachholen, weil es da mit Latein losging. War aber, glaube ich, die richtige Entscheidung. Also es ist einfach eine tolle Schule gewesen, wo man wirklich viel gelernt hat. Unglaublich inspirierende Mitschüler. Man weiß aus der Forschung ja, dass so der Peer Pressure oder die Peer Group sehr, sehr wichtig ist für die Entwicklung. Noch wichtiger wahrscheinlich als das Elternhaus, was man früher immer geglaubt hat, und die Erziehung der Eltern. Und da bin ich sehr glücklich, dass ich da gelandet bin. Meine Brüder, glaube ich, auch, dass sie dann nach mir da auch dort gelandet sind. Und wir hatten dann in der Oberstufe in fast jedem Fach eigentlich Philosophie. Also im Deutschunterricht haben wir dann irgendwie die Aufklärung besprochen und im Geschichtsunterricht haben wir Marx und Freud gelesen, so Kulturtheorien, Gemeinschaftskunde, haben wir eine Einführung in die Staatstheorie bekommen. In Philosophieunterricht gab es ja ohnehin, da haben wir diese anderen schwierigen Texte gelesen. Also das war eigentlich eine gute Vorbereitung aufs Studium, muss man sagen. Aber ich glaube, ich bin auch der Einzige aus meinem Jahrgang, der dann tatsächlich auch Philosophie studiert hat.
Und das ist zu Hause gleich auf einen fruchtbaren Boden gefallen oder?
Nee, das kann man nicht sagen. Also ich glaube bei mir, also Eltern machen sich ja immer Sorgen, aber so ein bisschen Sorgen haben sich meine Eltern schon gemacht, dass das irgendwie nichts, ja, dass es eine brotlose Kunst ist. Ich glaube, mein Vater hat so ein bisschen gehofft, dass ich das so 2 Jahre mache, wie so ein Studium Generale und dann vielleicht eher Mathematik oder Wirtschaft studiere. Das hat ihm, glaube ich, mehr zugesagt. Und erst als meine Eltern gemerkt haben, dass mir das sehr viel Spaß macht und ich das auch gut kann, muss das auch selber erstmal rausfinden, dass ich das gut kann, haben sie gesehen, dass das so der Weg ist, den ich gehe. Und jetzt freuen sie sich, glaube ich, dass ich diesen Weg gegangen bin, aber es war nicht selbstverständlich in dieser Zeit, also überhaupt in sozusagen im Risiken einzugehen und in so einem kreativen Bereich zu gehen. Das hätte jetzt auch sein können, Medien oder Kunst oder so. Das war in dem soziokulturellen Milieu, nenne ich das jetzt mal, unüblich. Also diese geraden Lebenswege, dass man Medizin oder Jura studiert oder Wirtschaftswissenschaften und dann auch ein sehr gutes Auskommen hat, aber sozusagen, dass es mehr über diese Leistung und Disziplin geht, das war eigentlich üblich und es wurde nicht so stark belohnt. Ich habe viele auch Bekannte so aus meiner Generation, die manchmal auch daran gescheitert sind, dass ihre Eltern das einfach nicht sich vorstellen konnten, dass die Gesellschaft sich ändert. Heute würde man sagen, man muss besonders originell sein, wenn man am Arbeitsmarkt bestehen will. Also heute würde man Originalität viel mehr fördern. Aber Anfang der 90er Jahre war eher Leistungsdisziplin und Gradlinigkeit etwas, was zum Erfolg geführt hat.
Ich kenne das selber. Wir sind in einer ähnlichen Richtung zeitlich aufgewachsen. Da gab es sogar noch diesen Klassiker, erstmal Banklehre und dann zum BWL-Studium. Würde, glaube ich, heute auch keiner mehr machen.
Genau, aber das war auch diese Vorstellung. Dann hat man auf jeden Fall eine Sicherheit, auf die man zurück kann. Und diese Empfehlung kam natürlich aus dem alten, vordisruptiven Modell der Bundesrepublik. Ein Freund von mir hat ein Buch geschrieben, Die Großzerstörung, der nennt das Nutella-Deutschland. Das war dieses Deutschland, wo alles in Ordnung war und diese geraden Lebenswege funktioniert haben und man im Reisebüro der Bank dann auch Karriere gemacht hat. Und die großen Umbrüche haben sich aber in den 90ern schon angekündigt und es war klar, dass andere Fähigkeiten wichtiger sind und man halt sehr, sehr wie heute, ne, extrem flexibel sein muss und eher eine allgemeine Ausbildung wichtiger ist, die man vielfältig anwenden kann als eine konkrete spezielle Ausbildung in einem Zweig, der vielleicht dann irgendwann mal ausstirbt.
Sie haben eben über sich gesagt, Sie mussten erst mal ausprobieren, wie das ist mit dem Philosophiestudium und haben dann selber aber merken dürfen, ich kann das ganz gut, was da verlangt wird. Woran haben Sie das denn festgemacht?
Ich habe mich am Anfang vor allem mit Sprachwissenschaften beschäftigt und gar nicht so stark mit Philosophie. Und wenn der Sprachwissenschaft, ich wollte eigentlich wissen, wie die Sprache funktioniert, weil ich dachte auch, das wäre sowas, wenn ich das Denken verstehen will, des Menschen, muss ich wissen, wie das Sprachsystem funktioniert. Und habe mich dann eher mit Linguistik beschäftigt und bin so über die Linguistik zur Sprachphilosophie gekommen, zu diesen allgemeinen Fragen, ja, wie man sich mit Sprache überhaupt auf die Welt beziehen kann und wie Sprache überhaupt funktioniert. Und dann musste man natürlich auch da Hausarbeiten schreiben im Studium. Und ich habe die habe ich immer ganz gut geschrieben, aber rückblickend interessanterweise, als ich die noch mal gelesen habe, so mit 10 Jahren Abstand, dachte ich mir so, alles, was da steht, ist gut formuliert und stimmt auch und trifft die Sache, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da schreibe. Ich wusste einfach 10 Jahre später, ich habe was über Wahrheitstheorien geschrieben, ich konnte es gar nicht wissen zu dem Zeitpunkt, was ich da schreibe. Das heißt, ich habe irgendwie das zusammen, mir zusammengereimt aus dem, was ich gelesen habe und oberflächlich stimmt. Hätte ich das selber jetzt auch plausibel gefunden, wenn ich so eine Hausarbeit jetzt als Dozent bekommen hätte. Aber ich war mir, bin mir ganz sicher, dass ich damals nicht gewusst habe, über was ich schreibe. Aber trotzdem, weil es gut funktioniert hat, hat mich das angestiftet. Ich bin dann auch nach Berkeley gegangen mit so einem Stipendium. Und da war das Philosophieangebot so gut und so besonders, dass ich da vor allem Philosophie gemacht habe. Und dann hat sich auch so ein bisschen der Wunsch rauskristallisiert, das weiterzumachen, weil ich auch gedacht habe, wenn man Linguistik macht, wird man irgendwann der Experte für den Dativ im Deutschen oder für irgendwelche Präpositionen, also für einen sehr, sehr speziellen Bereich der Sprache. Und das, da hatte ich irgendwie so eine Horrorvorstellung, dass ich mich mein Leben lang nur mit dem Dativ beschäftige. Und Philosophie kann man alles machen. Das ist irgendwie die Grundlagendisziplin aller Wissenschaften. Das hat mich dann ein bisschen mehr gereizt.
Mhm. Und in Berkeley, das ist ja sicherlich anders, die Philosophie, wie sie dort betrieben wird, als jetzt an der deutschen Universität. Vielleicht kleinere Gruppen, andere Art von Diskussion.
Ja. Die Seminare sind kleiner. Wir durften als Gaststudenten auch an den sogenannten Graduate-Seminaren teilnehmen. Also ja, vielleicht vergleichbar mit Doktorandenseminaren, ja, ne? Also ja. Wenn man, es ist schwer vergleichbar, weil es damals gab es halt den Magister haben die Amerikaner immer für den Äquivalent ihres Bachelors gehalten, das stimmt wahrscheinlich nicht, ist eigentlich der Äquivalent des Masters, aber für den Gaststudenten war das erlaubt und da gab es Vorlesungen, die wirklich sehr inspirierend waren, aber auch diese kleinen Seminare und ich hatte auch die Chance, da Privatunterricht bei einem Philosophen zu machen, Donald Davidson, wichtiger amerikanischer Philosoph, ich kannte den vorher gar nicht so gut, aber ich hatte mich mit diesen Themen beschäftigt. Und es hat aber sonst kein anderer genutzt, diesen Privatunterricht. Und das war schon irgendwie auch lustig und aber auch besonders, denn der war damals schon über 80, hat immer noch gelehrt, saß immer in seinem Büro. Und da kam ich dann rein, hat mir irgendwelche Themen gegeben, zu denen ich was schreiben sollte. Und dann haben wir den Text besprochen. Und weil er nicht mehr so gut aufstehen konnte, ist er mal auf seinem Rollstuhl durch sein ganzes Zimmer gefahren, hat immer aus dem Schrank irgendwo die Bücher rausgezogen, ist zurückgerollt und hat mir irgendwelche Bücher gegeben, die ich lesen sollte. Und auch da würde ich sagen, war ich maßlos überfordert, aber mit einem einflussreichen Philosophen schwierige Fragen der Sprachphilosophie zu besprechen, war auf jeden Fall für mich eine großartige Gelegenheit und hat auch, glaube ich, dazu geführt, dass ich mich damit sehr intensiv dann beschäftigt habe.
Wann kam denn der Punkt bei Ihnen, als Sie gesagt haben, Sie haben es eben schon so ein bisschen skizziert, ich muss dann von der Sprachlinguistik weg, aber dann erstmal in die Sprachphilosophie, aber es hat ja dann doch auch einen Sprung Richtung moralphilosophischen Überlegungen gegeben.
Ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass die zu viele zu schlaue Leute schon zu lange in der Sprachphilosophie die schwierigen Fragen erforscht haben. Und viele von denen sind, kritisch würde man sagen, sind es Nerds. Positiv würde man sagen, mathematisch und auch teilweise in der Informatik einfach hochbegabte Leute. Und ich hatte den Eindruck, man kann dort nicht mehr so viel Beiträge überhaupt zur Forschung leisten, weil das Feld abgegrast ist. Einfach, wenn die besten Leute 50 Jahre auf dem Feld forschen, gibt es nicht mehr so viel. Mich hat dann ein bisschen mehr Bewusstsein interessiert, wie der Geist funktioniert. Sprache ist natürlich ein Teil davon, der Funktionsweise des Geistes. Emotionen haben mich auch sehr interessiert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die ganze Forschung zu Emotionen, Bewusstsein, Aufmerksamkeit, also Kognitionswissenschaft sagt man heute dazu, die Grundlagen der Kognitionswissenschaft, das kann man aber auch sehr gut anwenden auf gesellschaftliche Phänomene. Ich habe mich immer für so Gesellschaft und Kultur interessiert, hatte immer den Eindruck, die meisten Kulturdiagnosen, Gesellschaftsdiagnosen, die sind so aus dem Ärmel geschüttelt, die sind nicht richtig evidenzbasiert und die haben auch oft falsche Annahmen darüber getroffen, wie der Mensch funktioniert. Die hatten dann irgendwie, was heißt, der eine hat dann Luhmann gehabt, immer als Referenz und der andere Freud oder Adorno, aber viele dieser Theorien von Freud sind keine empirisch belegten Theorien, wie wirklich der Geist funktioniert. Aber die Leute fühlten sich dann irgendwie zu Hause in diesen Denkern, die sie da gelesen haben und haben so versucht, die Welt zu erklären. Und mir schien es aber besser, mit so den modernsten, aktuellen Forschungsergebnissen aus der Psychologie sich mal anzuschauen, kann man das anwenden auf die Gesellschaft? Und so bin ich, glaube ich, dazu gekommen, Moralpsychologie. Damit hatte ich mich einfach mal so beschäftigt, weil mich das interessiert hat. Wo kommt eigentlich unser moralisches Urteilen her? Auch auf sowas wie gesellschaftliche Phänomene, sowas wie Polarisierung anzuwenden.
Sie haben dazu dann auch was gearbeitet, was ich ganz spannend fand. Sie haben sowas von moralischen Emotionen und Befindlichkeiten geschrieben. Also ja. Wut, Zorn, Ekel. Würden Sie uns da auch nochmal mit auf so eine gedankliche Reise nehmen? Das finde ich eigentlich sehr spannend, auch vor dem aktuellen Hintergrund. Wir haben jetzt einen Bundestag, der sich bald konstituiert, neue Parteien zusammengesetzt. Man hat viel vom Wutbürger gesprochen. Aber Sie würden, glaube ich, den Wutbürger eher den Ekelbürger nennen.
Ja, spricht mehr dafür. Also die klassische Idee, politische Verwerfung, Polarisierung, Konflikte zu erklären, war lange Zeit über diese ökonomischen Konflikte. Ja, ökonomische Unsicherheit führt dazu, dass man zum Beispiel eher rechts wählt, dass die Spannungen sich verschärfen in einer Gesellschaft. Das stimmt auch zu einem Teil, aber diese Diagnose konnte eigentlich nicht erklären, warum andere Fragen plötzlich so wichtig sind und so hitzig diskutiert werden. Zum Beispiel geschlechtliche Identität, bestimmte kulturelle Fragen. Und es kann auch nicht erklären, warum die Gesellschaft immer zufriedener und immer wohlhabender wurde, aber trotzdem sich einige Leute radikalisiert haben, denen es auch teilweise gar nicht schlecht geht. Also auch die Wähler von Rechtspopulisten in ganz Europa, es gibt einen Teil, der sehr wohlhabend ist und denen es ökonomisch gar nicht schlecht geht. Und der zweite, der Gegenvorschlag war, schauen wir uns doch mal eher sowas an, was Sie gerade gesagt haben, emotionale Dispositionen, bestimmte Arten und Weisen auf die Welt zu blicken, wie die Welt sich verändert. Und da, glaube ich, ist die Forschung in der Psychologie, Moralpsychologie wirklich sehr hilfreich. Also das sind einfach Forscher, die sich angeschaut haben, welche Funktionen haben denn Emotionen für unsere moralischen Urteile, die ich fälle, aber auch für unsere moralische Kommunikation. Und eine klassische moralische Emotion ist Empörung, das ist vielleicht die berühmteste. Empörung ist moralischer Zorn, also es gehört zu der Gruppe der Aggression, Zorn, Wut, kann man sagen, ist eine Gruppe von Emotionen. Da gibt es ganz, ganz viele Unterarten, aber da geht es immer darum, dass irgendeine Regel verletzt wurde, ein Ziel wurde nicht erreicht, eine Norm wurde verletzt und das führt zu einer starken Reaktion. Wenn jemand zum Beispiel schlecht behandelt wird, Vater schlägt sein Kind da drunten unten, wenn ich das jetzt sehen würde, dann bin ich sofort empört. Also mein Körper sagt mir sozusagen, das ist falsch, da ist eine Norm verletzt worden. Aber wenn man sich es genauer anschaut, kann man sagen, alle Emotionen, die es gibt, die wir haben und auch alle Neigungen, die wir haben, sind potenziell auch Emotionen, die irgendwas mit Politik und Gesellschaft zu tun haben. Also nehmen wir mal Angst. Verschiedene Parteien bedienen verschiedene Wählerschichten und verschiedene Ängste, die Leute haben. Ja, manche haben vielleicht Angst davor, dass es zur Klimakrise kommt. Dann wählt man vielleicht eher Grün. Manche haben Angst davor, dass die Freiheitswerte beschnitten werden. Dann wählt man vielleicht eher liberal, FDP. Manche haben Angst davor, dass das, was wir erarbeitet haben, an Stabilität und Sicherheit verloren geht. Dann wählt man vielleicht eher konservativ. Manche haben eher Angst vor Migration und sagen, das ist eine große Bedrohung, dann wird man vielleicht eher die Rechtspopulisten. In Deutschland wäre das die AfD. Also jede Partei hat bestimmte Ängste, die sie anspricht, weil Ängste immer heißen, da ist ein bestimmter Wert und ich glaube, dieser Wert ist bedroht. Das muss nicht wirklich so sein. Manchmal sind das auch Irrtümer. Manchmal schätzt man auch die Welt schlimmer ein, als sie ist. Oft sogar. Aber diese Emotion spielt eine Rolle. Und jetzt gibt es aber auch eine Untersuchung oder viele, die darauf hindeuten, dass Ekel als Emotionen eben nicht nur etwas mit Speisen und Körpergerüchen und Kadaver zu tun hat. Also Ekel hat evolutionär die Funktion, uns vor Keimen fernzuhalten. Alles, was Keime, Parasiten, Viren und so weiter hat, löst typischerweise Ekel in uns hervor. Verdorbenes Essen, tote Tiere, Kadaver, Körperflüssigkeiten von anderen Menschen. All das meiden wir. Das ist ein natürlicher Reflex, den wir haben. Und der hilft uns auch sozusagen, die Infektion zu meiden. Aber man kann zeigen, wer sich stark ekelt, vor allen Dingen vor anderen Menschen, wählt auch deutlich konservativer und ist auch bei vielen Dingen, wo es um Leben und Tod geht, dazu gehört Sterbehilfe, Sexualität, Embryonalforschung, auch sehr viel strenger, was das Urteil betrifft.
Moralisch strenger.
Und auch da könnte man argumentieren, es hat vielleicht auch was mit dem Infektionsschutz zu tun. Ne? Bestimmte in sehr konservativen Gesellschaften oder sehr traditionalistische Auffassungen sagen, bestimmte Sexualpraktiken oder freie Sexualität ist schon etwas, was man nicht, was sozusagen moralisch falsch ist. Aber Sexualität ist natürlich auch eine Form, wie Krankheiten übertragen werden können. Und auch Migration, ne? Die Angst vor Migration, also eine nicht die Rationale, die irgendwie abwägt und sagt, was sind die Vor- und Nachteile von Migration, das ist damit nicht gemeint, sondern so eine Art irrationale Angst davor, da kommen Fremde in unser Land, ist manchmal auch getrieben davon, dass das Fremde als solches schon bedrohlich ist, ne? Weil Menschen, die sich schnell ekeln, diese hohe Ekelneigung haben, sind oft auch nicht sehr offen, was neue Eindrücke betrifft. Und für die ist das Neue, das können sein neue Menschen, aber auch neue Kulturgüter, neue Praktiken, Handlungen, Speisen, Werte, all das, alles was Neues ist eher immer eine Herausforderung und Bedrohung. Die mögen das Neue nicht so gerne. Und deshalb kann man an der Ekelneigung zu einem Teil auch ablesen, wo sich Menschen politisch verorten. Und zwar relativ kulturunabhängig. Also eher am rechten Rand, ich nenne das jetzt mal die Traditionalisten, die konservativen Traditionalisten, je nachdem, wie man das beschreibt, die haben eine stärkere Ekelneigung. Haben auch ein bisschen mehr Angst, aber vor allen Dingen Angst vor ihrem direkten Umfeld. Also die Angst, weil sie, also haben mehr die Angst oder haben eher das Gefühl, sie sind in, leben in einem bedrohlichen Umfeld. Das ist auch ein Indikator dafür.
Also tatsächlich auch dieses Nicht-Berühren in jedem Sinne, also weder gedanklich noch körperlich noch damit in Kontakt treten sozusagen.
Genau, und diese Vorstellung von Kontakt, da sind schon kleine Kinder, springen darauf an. Also wenn man jetzt ein kleines Kind, Kinder haben erstmal auch kein Ekelempfinden, aber wenn man dann das Gesicht verzieht, wenn man einen Gummiball anfasst, dann fassen sie den auch seltener an. Also sie lesen das sehr, sehr früh. Und diese Vorstellung von Kontakt oder auch Kontaktmagie, kann man das oft sagen, ist ja diese Idee, wenn ich etwas berührt habe, dann bleibt da was haften. Und natürlich ist es bei Speisen tatsächlich so, wenn da die Bakterien sind, die gehen dann in mich rein. Also durch den Kontakt mit dem Infektiösen werde ich selber infiziert. Und das haben aber Menschen dann oft metaphorisch, kulturell auch übertragen auf diese ganzen Vorstellungen. Ne? Im Indischen gibt es die Unberührbaren, also die ganz hohe Kaste dürfen nicht berührt werden, weil sie so edel und rein sind, und die ganz untere darf nicht berührt werden, weil das sozusagen auch irgendwas Negatives mit sich hat. Das hat natürlich dann nichts mehr direkt mit Ansteckung zu tun, aber es überträgt diesen Reflex.
Und wenn wir jetzt diese Gruppen oder Bürger, die Ekelempfinden haben oder Wutempfinden, mit den anderen Gruppen in Beziehung setzen wollen, sehen Sie da irgendwo eine Chance, dass man da wieder ins Gespräch kommt miteinander?
Ja, das glaube ich schon. Es gibt ja viele Untersuchungen, die zeigen, wenn die Leute miteinander reden, zu zweit, von Angesicht zu Angesicht, und keiner zuschaut, dann nähern sie sich auch eher an, dann haben sie eher Verständnis für die Position des anderen und bauen auch ihre Vorurteile ab. Das hat diese große Studie Deutschland spricht der Zeit gezeigt, die begleitet wurde von einer sozialwissenschaftlichen Studie. Also Leute hatten, wenn sie mit, die haben, wurden mal gepaart mit anderen Leuten, die vollkommen andere Ansichten hatten. Sagen wir mal, ein AfD-Wähler und ein Grünen-Wähler, eine Grünen-Wählerin und eine AfD-Wähler, eine junge Frau und ein älterer Mann, das waren so die ganz extremen Beispiele, die treffen zusammen und reden, sagen wir mal, über Migration oder Atomkraft oder über veganes Essen. Und die hatten vorher sehr starke Vorteile über die andere Gruppe und hatten danach schwächere und haben sich auch in ihren Meinungen etwas angenähert. Also das scheint zu funktionieren, aber ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass unsere Welt sich jetzt sehr schnell verändert. Das ist die Globalisierung. Also alles ist ständig neu. Ja, man muss nur die Entwicklung der unserer Smartphones sehen in den letzten 15 Jahren. Die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie unser Alltagsleben sich verändert hat in rasend schneller Zeit. Und das fordert erstmal jeden sowieso heraus. Aber Leute, die das nicht als etwas Positives sehen, neophil, sagt man dafür manchmal, also die nicht neophil sind, die nicht in dem Neuen etwas Schönes sehen, Aufregendes, die sagen, ich kann gar nicht genug von dem Neuen bekommen. Für die ist das eher eine Bedrohung. Das heißt, man wird automatisch in jeder Gesellschaft jetzt Leute haben, die sagen, das geht mir alles viel zu schnell. Das sind viel zu viele Umbrüche und ich möchte eigentlich mein altes Leben weiterleben. Und die Gefahr ist, dass die sehr Progressiven, denen es gar nicht schnell genug gehen kann, auch wiederum mit einer Form von vielleicht Verachtung oder zumindest Respektlosigkeit von oben herab auf diese Menschen schauen und das überhaupt nicht verstehen wollen, dass das nicht so ist. Und in einer Gesellschaft muss man es irgendwie hinkriegen, ne, dass beide Gruppen integriert werden, ne, weil wir zusammen in dieser Gesellschaft leben. Und das ist aber trotzdem, es ist schwer, weil natürlich auch der, also sozusagen unser Alltagshandeln, unser Habitus, auch immer, glaube ich, eng verbunden ist mit unserer moralischen Ausrichtung. Also man macht dann Witze, früher hat man immer Witze über Kaffee Latte gemacht in den Großstädten, aber es gibt auf dem Dorf einfach selten den grünen Smoothie mit Hafergras. Also wer einen grünen Smoothie mit Hafergras trinkt am Rosenthaler Platz in Berlin, der signalisiert sehr, sehr stark, ich bin progressiv damit. Das kann man gar nicht verhindern. Oder umgekehrt, wer sagt, ich lege mir aber gerne ein Schweinskotelett auf den Grill in meinem Garten, der signalisiert viel stärker, dass er vielleicht eher konservativ ist. Und das ist mittlerweile auch untersucht, dass Menschen oft auch zu Unrecht solche alltäglichen Merkmale auch als moralische Marker sehen und als Gruppenmarker. Wo will man sich zuordnen? Also ob das jetzt Kleidung ist, Ernährung, die Art und Weise, wie man spricht, wie man sich gibt, welche Musik man hört und so weiter. Also das sind alles Signale, die man sendet, und man kann es gar nicht verhindern, dass dann automatisch auch die Signale ja verstanden werden als moralische Signale.
Und wieder die Selbstdarstellung auch. Also dann
die ist unhintergehbar. Ich meine mit Selbstdarstellung gar nicht zynische oder theatralische Selbstdarstellung, sondern indem ich mich irgendwie positioniere, indem ich einfach auf der Party sage, ich bin Vegetarier, habe ich schon etwas Starkes über mich gesagt. Mhm. Ja, wahrscheinlich habe ich moralische Gründe, kein Fleisch zu essen. Ich bin selber jetzt kein Vegetarier, aber ich kenne das von Kollegen und Freunden, dass das oft Leute schon herausfordert. Das ist einfach ein faszinierendes Phänomen. Also eine Person sagt einfach nur, ich esse kein Fleisch, ohne dass sie der anderen Person sagt, du sollst auch keins essen. Also es ist nicht missionarisch. Und trotzdem ist natürlich eine gelebte Herausforderung, weil man sich sofort denkt, naja, wahrscheinlich ist auch ein bisschen was dran. Vielleicht wäre es auch besser, weniger Fleisch zu konsumieren. Es gibt sehr gute moralphilosophische, ethische Gründe, kein Fleisch zu essen. Ich esse jetzt aber Fleisch, also muss ich damit irgendwie umgehen. Es entsteht in mir so eine kognitive Dissonanz. Ich esse Fleisch, der andere nicht. Der hat vielleicht gute Gründe. Ist der jetzt willensstärker als ich? Bin ich jetzt vielleicht kein guter Mensch? Also fühlt man sich herausgefordert. Und das ist sozusagen ein Beispiel, das es in vielen Varianten immer wieder gibt und dass man oft nicht einrechnet, ne? Dass man unbewusst auch immer solche Signale sendet.
Sie haben auch mal gesagt, dass wir auch politisches Wahlverhalten anhand der Haustiere erkennen können. Würden Sie uns da auch nochmal mitnehmen wollen?
Ja, das ist so ein bisschen ein Funfact der Psychologie, aber trotzdem sehr aufschlussreich. Persönlichkeitsmerkmale sagen Wahlverhalten voraus. Also Menschen, die sehr offen sind, wählen eher progressiv. Menschen, die sehr gewissenhaft sind, wählen eher konservativ, etwas vereinfacht gesagt. Und jetzt kann man wiederum diese Merkmale am Konsumverhalten oder auch zum Beispiel an den Haustieren erkennen. Und es hat sich gezeigt, dass in Amerika, in den Bundesstaaten, wo typischerweise die Demokraten gewinnen, die Leute eher Katzen als Haustiere haben, und in den Bundesstaaten, wo die Republikaner eher gewinnen, eher Hunde. Es hat nicht nur was damit zu tun, dass es eher die Küsten sind und eher Städte versus Land. Das kann man rausrechnen. Und interessanterweise kann man das auch experimentell zeigen, wenn man Leute fragt, was schätzt du an deinem Haustier? Also selbst wenn man nur Hundehalter anschaut, natürlich gibt es auch sehr viele progressive Hundehalter, dann sagen die progressiven Hundehalter, ja, ich möchte, dass mein Hund freiheitsliebend und verspielt ist. Und Freiheit und Fürsorge, soll lieb sein, der Hund, Freiheit und Fürsorge sind so zwei moralische Grundpfeiler des progressiven Denken. Da legen sie besonders viel Wert drauf. Also Mitgefühl mit den Schwachen und Unterdrückten und die Form der Selbstbestimmung, Autonomie, Selbstentfaltung. Und wenn man jetzt die konservativen Hundebesitzer fragt, was ist dir bei deinem Hund wichtig, dann sagen die, ja, der soll loyal sein, treu sein und er soll gehorchen. Und Autorität, Gehorchen und Loyalität sind sehr wichtige Merkmale des eher konservativen und aber auch rechten Denkens oder traditionalistischen Denkens. Also da kann man schon zeigen, dass auch die Haustiere natürlich nicht eindeutig, aber tendenziell auch mit unseren Vorlieben, politischen Vorlieben korreliert sind. Mhm.
Und jetzt schauen wir uns alle Freunde und Nachbarn anders an. Vielen Dank. Ich würde Sie jetzt gerne noch fragen wollen, ob Sie Moral dann auch so ein bisschen als eine Allzweckwaffe verstehen. Also dann, wenn ich nicht mehr diskutieren möchte, wenn ich irgendwie mich über Kritik erhaben fühlen möchte oder irgendwie inszenieren möchte, komme ich halt mit einer moralischen Keule und dann bin ich erstmal raus aus dem Ganzen.
Ja, also ich benutze sogar wortwörtlich diesen Ausdruck Allzweckwaffe. Okay. Denn warum kann ich Moral als Waffe einsetzen? Weil eine moralische Kritik sehr schwer wiegt. Also wenn ich jetzt wirklich etwas Niederträchtiges getan habe und sie mir das vorwerfen, das vielleicht sogar öffentlich machen, das kann ich nicht durch 100 gute Taten ausgleichen. Und weil das so schwer wiegt, ein moralischer Vorwurf, aber so leicht zu formulieren ist, man muss ja nichts können, um einen moralischen Vorwurf zu formulieren, man muss ihn einfach nur aussprechen, ist das wirklich eine Allzweckwaffe, die erstmal jeder bedienen kann und die eine sehr starke Wirkung entfalten kann. Und deshalb, glaube ich, gibt es eine große Verlockung, moralische Kritik auch als Waffe einzusetzen. Gibt es in allen Lebensbereichen, zum Beispiel um Kritik von sich selber abzulenken, könnte man das tun. Man kann es machen, um Menschen zu schaden. Es gibt mittlerweile auch Untersuchungen zu Anti-PR, also Firmen, die sich damit nicht mehr PR machen im Sinne von, wir müssen ein Produkt bewerben, das unser Kunde hat, sondern die dafür angestellt werden, um die Angriffe der Gegend, des Konkurrenten abzuwehren. Weil die Konkurrenten, also ganz banales Beispiel, zwei Baufirmen bewerben sich auf einen öffentlichen Job. Der eine Konkurrent streut das Gerücht, der andere würde seine Arbeiter nicht nach Tariflohn bezahlen. So, die sind, sagen wir mal, die sind gleich gut. Es gibt keine weitere Unterscheidungsmöglichkeit. So, jetzt das ist ein öffentlicher Auftrag. Jetzt muss irgendein staatliches Organ, Land oder Staat, muss jetzt entscheiden, wem vergebe ich den Auftrag. Wenn es da so ein Gerücht gibt, müssen die Reputationsmanagement machen. Was ist, wenn da wirklich was dran ist? Dann haben wir die eingestellt und es gab schon das Gerücht. Wir hätten es eigentlich schon wissen können. Also gehen Sie vielleicht auf Nummer sicher. Das heißt, man kann auch mit einem moralischen Vorwurf, selbst wenn der nicht substanziell bestätigt ist, einen Konkurrenten schaden. Und dafür gibt es jetzt inzwischen Firmen, die das abwehren. Um solche Dark PR nennt man das, also Anti-PR wehrt die dunkle PR der Gegenseite ab. Und natürlich dafür sind dann auch wiederum Leute spezialisiert. Also das ist dieses komplexe Reputationsmanagement, das machen Firmen, Institutionen, aber ich glaube auch Einzelpersonen machen das. Und jeder hat so ein bisschen Angst natürlich auch vor diesem Shitstorm. Vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit steht, je bekannter man ist oder je wichtiger man ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man angegriffen wird. Man will die berühmten Leute zu Fall bringen, nicht irgendwen. Das heißt, das muss man immer mit einrechnen.
Sie haben auch mal gesagt, dass wir auch politisches Wahlverhalten anhand der Haustiere erkennen können. Würden Sie uns da auch nochmal mitnehmen wollen?
Ja, das ist so ein bisschen ein Funfact der Psychologie, aber trotzdem sehr aufschlussreich. Persönlichkeitsmerkmale sagen Wahlverhalten voraus. Also Menschen, die sehr offen sind, wählen eher progressiv. Menschen, die sehr gewissenhaft sind, wählen eher konservativ, etwas vereinfacht gesagt. Und jetzt kann man wiederum diese Merkmale am Konsumverhalten oder auch zum Beispiel an den Haustieren erkennen. Und es hat sich gezeigt, dass in Amerika, in den Bundesstaaten, wo typischerweise die Demokraten gewinnen, die Leute eher Katzen als Haustiere haben und in den Bundesstaaten, wo die Republikaner eher gewinnen, eher Hunde. Es hat nicht nur was damit zu tun, dass es eher die Küsten sind und eher Städte versus Land. Das kann man rausrechnen. Und interessanterweise kann man das auch experimentell zeigen, wenn man Leute fragt, was schätzt du an deinem Haustier? Also selbst wenn man nur Hundehalter anschaut, natürlich gibt es auch sehr viele progressive Hundehalter, dann sagen die progressiven Hundehalter, ja, ich möchte, dass mein Hund freiheitsliebend und verspielt ist. Und Freiheit und Fürsorge, soll lieb sein, der Hund, Freiheit und Fürsorge sind so zwei moralische Grundpfeiler des progressiven Denken. Da legen sie besonders viel Wert drauf. Also Mitgefühl mit den Schwachen und Unterdrückten und die Form der Selbstbestimmung, Autonomie, Selbstentfaltung. Und wenn man jetzt die konservativen Hundebesitzer fragt, was ist dir bei deinem Hund wichtig, dann sagen die, ja, der soll loyal sein, treu sein und er soll gehorchen. Und Autorität, Gehorchen und Loyalität sind sehr wichtige Merkmale des eher konservativen und aber auch rechten Denkens oder traditionalistischen Denkens. Also da kann man schon zeigen, dass auch die Haustiere natürlich nicht eindeutig, aber tendenziell auch mit unseren Vorlieben, politischen Vorlieben korreliert sind. Mhm.
Und jetzt schauen wir uns alle Freunde und Nachbarn anders an. Vielen Dank. Sprache formt die Welt. Sprache formt das, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Gehen Sie mit der These?
Wenn man es so ganz allgemein formuliert, ist es sowohl wahr als auch falsch. Weil natürlich, wenn wir über die Welt nachdenken, tun wir das in Begriffen. Und wenn wir sagen, dadurch, dass wir Begriffe haben, teilen wir damit die Welt ein, dann brauchen wir sprachliche Begriffe, um überhaupt die Welt zu verstehen. Wenn damit enger, was damit meistens gemeint ist, ist so diese Idee der politischen Korrektheit, hat man früher gesagt, heute inklusive Sprache. Also diese Idee, wenn ich bestimmte Ausdrücke ändern Leute ihr Verhalten und dann werden sie vielleicht bessere Menschen oder vielleicht so ändert sich sogar die Welt. Und das, glaube ich, ist oft Sprachmagie. Das ist diese Idee, dass die Sprache so etwas ist wie ein Filter, durch den ich hindurchschaue und ich kann nur immer durch diesen Filter auf die Welt schauen. Das hat eine lange Tradition in der Linguistik, nennt man linguistische Relativitätsthese. Viele kennen das von diesem großen Mythos der Linguistik, dass die Eskimos unzählige Schneewörter haben und auch deshalb Schnee besser unterscheiden können. Und das stimmt erstmal nicht. Das ist von Franz Boas, einem Anthropologen, in die Welt gesetzt worden. Der hat aber eigentlich nur gesagt, dass sie viele Wörter für Schnee haben. Tatsächlich gibt es, mehrere Sprachen so im nördlichen Polarkreis, aber es gibt dann irgendwelche Fallunterscheidungen zwischen liegendem und fallendem Schnee. Aber jeder, der sich mit etwas intensiver beschäftigt, kann sofort neue Begriffe schaffen. Also ein Skiläufer, ein Skiexperte wird auch vielleicht Begriffe für Schneequalitäten haben, die ich als Hobby-Skiläufer nicht habe. Oder jemand, der sich intensiv mit Farben beschäftigt, weil er in der Modeindustrie arbeitet oder Lippenstifte kreiert, wird halt Farben unterscheiden können, die für mich alle gleich erscheinen, alle rot sind. Also die Effekte, die da vermeintlich nachgewiesen werden sollten in Experimenten, sind winzig oder meistens nicht vorhanden, dass man also durch die Sprache irgendwie die Welt anders wahrnimmt und anders einteilt. Und wir können halt über alles nachdenken. Das ist ja das Großartige an der Sprache. Wir brauchen nicht viele Begriffe, um über Dinge nachzudenken, und können auch neue Begriffe schaffen, wenn wir etwas Neues entdecken. Die Wissenschaft ist voll von neuen Begriffen, wo Leute etwas verstanden haben und dann den Begriff geschafft haben. Aber die Idee ist so ein bisschen so, die Sprache prägt das Denken, und das ist eingesickert in, glaube ich, die eher aktivistischen Formen der Wissenschaft, in der Sozialwissenschaft, in den Geisteswissenschaften. Also die Idee, wir müssen die Sprache ändern und dann wird die Welt auch besser. Wenn wir alle inklusiv sprechen, dann werden Menschen auch mehr inkludiert. Also etwas überspitzt gesagt, wenn ich jetzt nicht mehr Flüchtling sage, das vermeintlich auch schon irgendwie negativ ist, sondern Geflüchteter oder Geflüchtete, dann werden Migranten besser behandelt. Und das ist in meinen Augen Sprachmagie, das ist auch eine Art Selbsttäuschung, es stimmt einfach nicht. Die Einstellungen der Menschen ändern sich nicht, das weiß man einfach, man hat ständig irgendwelche Begriffe für andere ausgetauscht. Die Einstellungen ändern sich nicht, weil die Sprache sich ändert, eher umgekehrt. Wenn sich unsere Einstellungen ändern und wir etwas sensibler werden, dann möchten wir vielleicht nicht mehr behindert sagen, sondern sagen mit Behinderung. Aber ob man jetzt sagt, ein Mensch ist ein behinderter Mensch oder ein Mensch mit Behinderung, ist semantisch dasselbe und macht die Menschen, die anderen Menschen nicht inklusiver oder aufmerksamer, wenn es darum geht, mit Menschen mit Behinderung umzugehen. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass die Geisteswissenschaft natürlich mit Sprache arbeiten, qualitativen Sozialwissenschaften auch. Und die Sprachmagie kommt, glaube ich, auch daher, dass wir, ich nehme mich jetzt mal als Philosoph dazu, als Geisteswissenschaftler im weitesten Sinn, wir sind die Wortschmiede. Wir arbeiten von morgens bis abends mit Sprache. Und deshalb neigen wir vielleicht auch dazu, die Sprache zu überschätzen und zu glauben, mit Sprache kann man ganz viel machen. Die Sprache hat sehr viel Macht, aber wir können selber sie natürlich auch für das Gute einsetzen. Und da sollte man sich, glaube ich, die empirische Forschung anschauen. Und die ist da eher ernüchternd.
Jetzt richten wir unseren Blick nochmal kurz nach Amerika.
Ja.
Donald Trump ist ja jetzt so ein Typ, der bedient eigentlich alles, was Sie heute angesprochen haben. Also den Ekel, die Sprache, die sozialen Medien, die Moralvorstellung. Wie können Sie so jemandem begegnen, jetzt wenn Sie seine Aussagen lesen, seine Empfehlungen für die Weltpolitik und die Weltordnung hören? Was macht das mit Ihnen, Herr Hübel?
Ja, ich habe da keine gut vorformulierte abschließende These. Mein Eindruck ist, das Erratische von Donald Trump und das Grobe und die Verletzung aller internationalen Prinzipien des Umgangs, der Diplomatie und auch des Anstands, das ist Programm. Und das ist ein Programm, das sehr stark den Wählern signalisiert, ich mache nicht das, was die Eliten machen. Indem er alles bricht und auch amateurhaft teilweise ist, in der Art und Weise, wie er spricht, wie er redet, wie er auftritt, signalisiert er, glaube ich, sehr, sehr stark, ich bin nicht Establishment. Und das hat einen Faktor, es gibt viele andere in den Analysen, aber das ist, glaube ich, ein Faktor, der sehr stark den Leuten suggeriert, er redet nicht so wie die akademischen Eliten, gegen die wir sind. Obwohl er natürlich zur Einkommenselite des Landes gehört, keine Frage, hat er es geschafft, so durch seine Grobheit so wahrgenommen zu werden. Aber was er natürlich jetzt macht, ist nicht Konservativismus, hat nichts mit den Idealen oder den Werten der Republikanischen Partei zu tun. Konservativismus war die Idee, behutsam den gesellschaftlichen Wandel voranzubringen, das zu bewahren, was sich bewährt hat über viele Jahre, teilweise Jahrhunderte. Und das Disruptive war eigentlich immer eher das Mittel der Progressiven. Ne? Also diese Idee, wir müssen alles neu denken, wir müssen die Weltrevolution starten, wir müssen alles umwerfen, eine ganz neue Gesellschaft erschaffen. Das waren eigentlich die utopistischen Ideen und Forderungen eher im linken Bereich. Ich würde sagen sogar bis heute. Aber er hat halt die Disruption jetzt zu seinem Markenkern gemacht und macht Politik mit der Abrissbirne und zerstört in dem Zuge alles, was wertvoll ist. Ich bin nicht politikwissenschaftlich versiert genug, um das abzusehen, was daraus wird, ob er Amerika in eine tiefe Rezession stürzt und damit die vielleicht auch die Weltwirtschaft, ob er vielleicht Erfolg hat mit seiner Grobheit auf magische Weise, also was sich jetzt formieren wird, ob Europa sich jetzt ob es enger zusammenwächst, das wird sicherlich so sein, oder ob Europa sich auch als Weltmacht begreift und eine neue Position einnimmt. Also es scheint mir alles sehr offen zu sein, dieses Szenario. Und ich bin da vorsichtig, da eine Diagnose abzugeben. Aber dass es nichts mehr mit Konservativismus zu tun hat, das ist klar, weil es wirklich Zerstörung ist. Also jemand, der die die Katastrophenschutzbehörde abschafft, weil sie nicht so gut war in Los Angeles, den muss man fragen, was passiert jetzt beim nächsten großen Feuer, beim nächsten Tornado, bei der nächsten Überschwemmung? Wer wird da den Einsatz dann leiten? Wer wird die Prozesse regulieren, die sehr, sehr komplex sind?
Und zum Schluss würde ich gerne Sie noch fragen wollen, die Philosophie ist ja auch immer so ein bisschen die Suche nach der Wahrheit.
Ja.
Herr Hübel, wie suchen Sie oder woran machen Sie denn für sich fest, wann etwas wahr ist oder nicht?
Genau, das können wir selber nie wissen, ne? Also Sätze sind wahr oder falsch. Also wenn ich jetzt sage, draußen auf dem Dach sitzt ein Papagei, ist das entweder wahr oder falsch. Also ich kann damit entweder richtig oder falsch liegen und ich kann, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, das in eine Wahrheit umformulieren, indem ich sage, da sitzt kein Papagei. Und die große Frage ist natürlich, wie kann ich das herausfinden? Das ist eigentlich eine Frage der Erkenntnistheorie. Wie kann ich zu gesicherten Erkenntnissen kommen? Dass es Wahrheiten gibt, ist keine Frage, das nehmen wir alle an. Aber die große Frage ist, wie finden wir sie heraus? Und ich versuche zumindest bei den empirischen Daten, die ich verwende, mich zu verlassen auf die größten Metastudien, die es zu den Themen gibt. Also Studien, die andere Studien analysieren. Es gibt viele Einzelstudien, wo mal was rauskommt, die dann aber 10 Jahre später widerlegt werden oder wenn man die Testreihen größer macht oder die Mengen größer macht, ändern sich plötzlich die Ergebnisse. Also man kann sich an bestimmten Merkmalen orientieren. Große Metastudien in führenden Journals zum Beispiel haben eine höhere Validität, aber man muss sich immer klar machen, Wissen ist immer fallibel. Es kann immer noch sein und es kann sehr, sehr gut sein, dass in ein paar Jahren dann Studien kommen, die die wichtigen, auf die ich mich stütze, widerlegen oder neu kalibrieren und dann muss man einfach damit leben. Aber es gibt schon bestimmte Techniken der Wissenschaftstheorie, Quellenkunde und bestimmte Kriterien, wann Forschung hochwertig ist und wann es eher so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttet ist.
Herzlichen Dank. Wir haben heute die Chance auch, dass Sie noch einen Impulsvortrag am Roman-Herzog-Institut halten werden. Da geht es auch um Status und Moralvorstellungen. Den will ich jetzt jedem auch noch empfehlen, anzuhören, nachdem man natürlich Mann oder Sie das Gespräch von uns beiden eben gehört haben. Danke, dass Sie eingeschaltet haben und vor allen Dingen, Philipp Hübel, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie heute hier waren.
Gerne, vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!